Weltmarkt, der Podcast der deutschen Außenwirtschaft. Liebe Hörerinnen und Hörer, während wir diesen Podcast aufnehmen, hören wir schon wieder von umgeleiteten Frachtschiffen, die nicht durch den Suezkanal fahren können.
Die meisten großen Schifffahrtsunternehmen haben angekündigt, keine Schiffe mehr durch das Rote Meer zu schicken, darunter Maersk und Hapag-Lloyd. Alternativ müssen die Frachter Afrika umrunden, was ihre Reise um durchschnittlich 6 Tage verlängert und die Treibstoffkosten in die Höhe treibt. Die höheren Transportkosten dürften sich in einigen Monaten auch auf die Warenpreise auswirken.
Die unsichere Lage im Roten Meer hat erste Auswirkungen auf die Wirtschaft, auch in Deutschland. Die E-Autofabrik von Tesla im brandenburgischen Grünheide muss die Produktion für 2 Wochen stoppen. Denn es fehlen Teile, die aus Asien zugeliefert werden. Die Containerschiffe müssen nun den wesentlich längeren Seeweg um Afrika herum nehmen, weil die Reedereien das Rote Meer und den Suezkanal meiden.
Dabei erinnern wir uns alle noch gut an andere, auch ausgesprochen beunruhigende Nachrichten.
Corona-Epidemie in Deutschland, das ist, wenn es an der Drogeriemarktkasse zu Handgreiflichkeiten wegen einer Wagenladung Klopapier kommt.
Wir brauchen alle Maßnahmen unvermindert. Wir müssen immer noch alles tun, um das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen.
Der DAX kämpft auch mit 2 Entwicklungen. Einerseits eben mit Schocknachrichten, die immer schlimmer werden. Auf der anderen Seite aber sicherlich auch mit den größten Konjunkturpaketen aller Zeiten. Und da die Balance zu finden, das fällt ihm noch sehr schwer.
Ausgelöst durch die Corona-Pandemie wurde uns allen plötzlich bewusst, wie abhängig wir von funktionierenden Lieferketten sind. Sonnenblumenöl wurde zum Luxusgut, in Fahrradläden gab es gefühlt keine Fahrräder und selbst profane FFP2-Masken gab es lange nicht und später waren sie teuer. Plötzlich fehlende Vorprodukte, zum Beispiel aus Asien, führten in einigen deutschen Betrieben zum völligen Produktionsstopp, ein weltweiter Ausnahmezustand, ausgelöst durch ein Virus. Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die aktuellen Konflikte am Roten Meer verdeutlichen jetzt, wie stark Lieferketten auch geopolitischen Risiken ausgesetzt sind und wie schnell es zu Lieferengpässen kommen kann. Um diese zu verhindern, müssen sich deutsche Einkäufer um mögliche alternative Lieferanten kümmern.
Wer jetzt noch Single Sourcing macht, der überspitzt gesagt, kann und wird irgendwann mal ein Problem haben. Und das ist jetzt noch eher zurückhaltend ausgedrückt.
Meint unser Gast Olaf Holzgräfe, Head of International beim BME, dem Bundesverband für Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik. Unser zweiter Gast, Martin Garber von Germany Trade and Invest, stellt uns gleich einen solchen alternativen Beschaffungsmarkt vor.
Der Westbalkan ist gerade die Option, die quasi direkt vor der Haustür liegt. Der LKW steht eigentlich aus jeder Ecke in der Region innerhalb von 48 Stunden auf dem Werksgelände in Deutschland.
Doch jetzt zu Olaf Holzgräfe, dem Leiter international beim BME. Es ist der größte Einkaufsverband in Deutschland und einer der größten in der Europäischen Union. Herr Holzgräfe, wenn Sie uns kurz erklären können, was macht der BME genau?
Mit rund 10.000 Mitgliedern vertreten wir die Interessen unserer Einkäufer, Supply Chain und Logistiker, bieten in vielfältiger Form Weiterbildung und Qualifizierung an und im Bereich international bauen wir Brücken in neue Märkte, unterstützen unsere Einkäufer bei ihren Herausforderungen in der aktuellen, vergangenen und zukünftigen Situation, neue Märkte zu entdecken, Lieferketten zu diversifizieren, neue Lieferanten in die eigene Lieferkette einzubauen und somit sich wettbewerbsfähiger aufzustellen.
Anfang 2024 häufen sich ja schon wieder die Nachrichten zu Problemen im Suezkanal mit zum Teil deutlich längeren Lieferzeiten als Folge. Welches sind denn aus Ihrer Sicht weitere Herausforderungen für 2024?
Die größte Herausforderung für den deutschen Einkauf oder für die deutschen Unternehmen ist auf jeden Fall, weiter innovativ zu bleiben. Eine weitere Herausforderung ist das Thema Digitalisierung. Innovation führt zur Wettbewerbsfähigkeit und Digitalisierung führt unter anderem zu Effizienz und aber auch zu Transparenz. Denn viele Dinge, was jetzt gerade gemacht wird, führt auch dazu, dass man versucht, die Lieferkette digitaler und deshalb transparenter zu gestalten. Und wir haben dazu als BME unsere Einkäufer gefragt, wo sie denn eigentlich die größten Herausforderungen sehen. Und dann sind auch noch solche Themen gefallen wie Bereich Bürokratie. Wo sind die großen Herausforderungen noch im Bereich Energiepreise? Und es geht auch um das Thema Fachkräftemangel. Also wie gesagt, es geht tatsächlich um das Thema auch Wettbewerbsfähigkeit. Und hier müssen und werden gerade aktuell Sourcing-Strategien neu justiert und neu überdacht.
Wenn wir jetzt mal auf die Weltkarte schauen, Wo liegen Ihrer Meinung nach ungenutzte Potenziale?
Also wichtig ist erstmal bei den ungenutzten Potenzialen, und das wird Sie jetzt überraschen, denn als Leiter international hat meine Abteilung erstmal die Aufgabe, alles das abzudecken, was nicht Deutschland, Österreich und die Schweiz ist. Aber trotzdem ist nochmal wichtig vorauszuschicken, der wichtigste Beschaffungsmarkt ist in den nächsten Jahren weiterhin Deutschland. Also das ist erstmal ganz wichtig. Danach kommt die Europäische Union, knapp gefolgt, und erst dann kommt China. So, also als unser größter Beschaffungsmarkt außerhalb der Europäischen Union ist China. Und blickt man auf die Potenziale, so sieht man ja, wir haben eine China-Politik, viele reden jetzt von De-Risking. Und wenn man dann die Potenziale anschaut, und trotzdem ist China immer noch ein entscheidender Punkt in der Beschaffungsstrategie, aber schaut man mal jetzt an China vorbei, so erkennt man, dass Indien und Südostasien, vor allem Indien, sehr stark aufholt. Südostasien natürlich auch attraktiv ist, wobei man die beiden Märkte nicht miteinander vergleichen kann. Andere Potenziale sind natürlich dann auch noch außerhalb der Europäischen Union in Europa zu suchen. Denn auch innerhalb Europas haben wir bei Weitem noch nicht alle Potenziale ausgeschöpft. Da liegen noch viele Potenziale mehr oder weniger auf der Straße. Das muss nicht nur Osteuropa sein. Es kann auch in Südeuropa sein, in Südosteuropa oder in der Türkei. Wichtig ist, dass man sich einen Überblick über diese Beschaffungsregion verschafft, auch dann um die Struktur dieser Beschaffungsregionen eigentlich auch weiß. Denn nicht jedes Land, nicht jede Region kann mit denselben Vorteilen und mit denselben Benefits aufwarten.
Sehen Sie auch im Westbalkan ungenutzte Potenziale?
Also auf jeden Fall zählen wir als BME den Westbalkan dazu. Seit 9 Jahren machen wir im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und in Zusammenarbeit mit den Auslandshandelskammern des westlichen Balkan die Einkaufsinitiative Westbalkan. Man sieht, dass da Unternehmen immer noch Potenziale finden. Es geht ja bei der ganzen Thematik, wenn man sich das Thema Global Sourcing anschaut, neben Diversifizierung und Risikomanagement natürlich auch um das Thema Local for Local oder Nearshoring. Local for Local heißt, ich suche mir einfach die besten Potenziale möglichst nahe zur Produktion. Das kann in Europa sein, muss es allerdings nicht, kann auch nahe sein. Und es geht natürlich dadurch, durch die Verkürzung der Lieferketten, sie weniger risikoanfällig zu machen. Der Westbalkan hat in den letzten Jahren eine wirklich steile Entwicklung gemacht. Die Länder im westlichen Balkan mit unterschiedlicher Ausprägung, aber insgesamt kann man sagen, da ist eine deutliche Qualitäts- und Effizienzentwicklung zu verzeichnen. Das spüren wir und merken wir und kriegen wir auch gespiegelt durch unsere Einkäufe. Also da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man hinschaut. Da muss man allerdings wissen, in welchen Warengruppen wir da reinschauen. Und wenn ich es hier so gerade gesagt habe, dann habe ich da einen sehr strengen Warengruppenblick, weil wenn wir in den westlichen Balkan gehen, hauptsächlich in den Bereich Metallbau, Elektronik, Schweißbaugruppen, Zeichnungsteile, also Production Materials. In anderen Warengruppenbereichen sieht nachher auch die Verteilung innerhalb der EU- und Nicht-EU-Länder natürlich dann wieder ganz anders aus als jetzt in unserem Projekt.
Die nächste Veranstaltung der Einkaufsinitiative findet im Juni in München statt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Über die Situation auf dem Westbalkan wird gleich noch GTAI-Korrespondent Martin Gaber berichten, der vor Ort arbeitet. Er sagt:
Vielleicht noch so ein Produkt, das mir immer noch im Kopf geblieben ist, ist ein E-Bike. Es war eine Sonderanfertigung für den Fußballer Cristiano Ronaldo, hergestellt in Bosnien-Herzegowina, auch für ein deutsches Unternehmen, also auch eine Zulieferung. Und das hat mir dann auch nochmal so gezeigt, was alles möglich ist und wie groß eigentlich das Spektrum ist und wie weit man manche Bereiche denken muss.
Aber zuerst geben wir Ihnen noch ein paar wichtige Hintergrundinformationen in unserer Rubrik Konkret und kompakt. Was Sie zum Beschaffungsmarkt Westbalkan wissen sollten. Westbalkan, das sind Albanien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Serbien und Kosovo. Vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges wachsen die Bemühungen, den Westbalkan mit seinen 18 Millionen Menschen enger an die EU zu binden. Schon allein aus Sicherheitsgründen und um den Einfluss von Russland zu vermindern. Alle Länder haben mit der Europäischen Union sogenannte Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen geschlossen. Solche Abkommen schließt die EU mit allen Beitrittskandidaten. Sie dienen der Vorbereitung des Beitritts, bieten aber auch heute schon erhebliche Erleichterungen, von denen Importeure profitieren können. So sind zum Beispiel mengenmäßige Beschränkungen von Im- und Exporten verboten. Außerdem gibt es für die meisten Waren Zollreduktionen oder sogar Zollfreiheit. Hinzu kommt, dass Zollgesetze sowie Produktstandards und Normen schrittweise an diejenigen der EU angeglichen werden. Ganz ohne Formalitäten geht es allerdings leider nicht. Schließlich gelten die Erleichterungen nur für solche Waren, die ihren Ursprung im jeweiligen Vertragsstaat haben. Das muss nachgewiesen werden, und zwar mit dem Formular EUR1 oder einer Ursprungserklärung auf der Rechnung, wenn der Wert 6.000 Euro nicht übersteigt. Aber auch abseits des Zollthemas bieten die Abkommen viele Erleichterungen. Insbesondere stellen sie Unternehmen aus der jeweils anderen Vertragspartei unter ihren Schutz, zum Beispiel indem sie Diskriminierungen wegen der Herkunft weitgehend verbieten. Für Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen im Westbalkan gelten also dieselben Rechte und Pflichten wie für heimische Unternehmen. Sie müssen keine besonderen Steuer- oder Abgabenlasten schultern. Für Tochtergesellschaften von Unternehmen aus der EU gilt außerdem, dass sie Immobilien nicht nur mieten, sondern auch kaufen dürfen. Und für Arbeitskräfte gibt es zwar noch keine volle Arbeitnehmerfreizügigkeit, aber immerhin Erleichterungen für bestimmte Fach- und Führungskräfte. Zusammenfassend gilt, anders als die allermeisten Beschaffungsmärkte rückt der Westbalkan immer näher an die EU heran, mit allen Vorteilen, die das bringt. Jetzt also springen wir mit Martin Gaber mitten hinein in den Beschaffungsmarkt Westbalkan. Seit 3 Jahren verfolgt er für Germany Trade and Invest von Belgrad aus die wirtschaftliche Entwicklung direkt vor Ort. Vorher war Martin Gaber in Bosnien und Herzegowina tätig und hat auch in Sarajevo gelebt. Herr Gaber, Sie kennen die Region also genau. Verraten Sie uns doch mal, was am Westbalkan für deutsche Unternehmen so spannend ist.
Der Westbalkan ist gerade die Option, die quasi direkt vor der Haustür liegt. Der LKW steht eigentlich aus jeder Ecke in der Region innerhalb von 48 Stunden auf dem Werksgelände in Deutschland. Die geografische Nähe ist aber gar nicht das Einzige. Es gibt auch einige Branchen, die spannend sind, die sich gut entwickeln, die wachsen und daher auch als Beschaffungsoption ins Blickfeld rücken sollten. Das reicht von klassischen Industrien wie Metall oder der Holzverarbeitung bis hin zur IT-Branche. Und gleichzeitig stimmt das Gesamtpaket. Also die Qualität ist gut. Viele Unternehmen liefern bereits in die EU. Die Kosten sind wettbewerbsfähig und einige Länder können auf eine starke industrielle Basis zurückgreifen, die noch auf dem Know-how beruht aus dem ehemaligen Jugoslawien. Das macht für ein deutsches Unternehmen dann den Einstieg leichter, weil der Geschäftspartner vor Ort dann direkt weiß, wovon man spricht. Aber anders als früher ist es nicht mehr so, dass es viele staatliche Großbetriebe gibt, sondern kleine, mittlere Unternehmen, häufig auch in Familienbesitz. Das heißt für den deutschen Kunden schnelle Reaktionen, kurze Lieferzeiten. Und da kann man gut auf aktuelle Entwicklungen, zum Beispiel wenn sich die Nachfrage verändert, steigt, sinkt, reagieren und auch die Mengen leichter anpassen.
Kam denn das Interesse erst seit der Pandemie?
Es ist tatsächlich schon vor der Pandemie auf dem Plan gewesen, aber spätestens seit der Pandemie hat man nochmal einen Boom erlebt, hat gesehen, wie sich die Handelszahlen, also die bilateralen Handelszahlen zwischen Deutschland und der Region in 2-stelligen Prozentsätzen positiv entwickelt haben und als Investitionsstandort ist der Westbalkan nochmal verstärkt ins Blickfeld gerückt. Also davor schon, aber jetzt nochmal ganz verstärkt.
Und das, obwohl ja keins der Länder EU-Mitglied ist.
Der Westbalkan ist ja komplett von EU-Mitgliedstaaten umschlossen, aber tatsächlich sind die Länder noch nicht Mitglied. Allerdings hat die EU mit dem, es nennt sich Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen, ein umfassendes Freihandelsabkommen mit der Region. Das heißt, der Handel funktioniert für fast alle Produkte zollfrei. Es gibt aber auch Hindernisse. Es sind einmal die Formalitäten, die müssen trotzdem durchlaufen werden. Da kommt man dann nicht drum herum. Und es gibt eben die EU-Außengrenze, an der die LKWs dann mehrere Stunden stehen. Aber beides kann man ganz gut in die Prozesse einplanen, weil da geht es dann um Stunden oder Tage und nicht um Wochen und Monate, wie es dann vielleicht bei einem Containerschiff der Fall ist. Mittlerweile haben auch alle Länder einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt, sind im Annäherungsprozess aber unterschiedlich weit. Auch der Wille, Motivation, vielleicht auch die Begeisterung für den EU-Beitritt ist nicht überall gleich groß. Beispiel Serbien, da will man schon irgendwie in die EU. Aber gleichzeitig will man gute Beziehungen, enge Beziehungen zu Russland haben, enge Beziehungen zu China. Dann noch der Konflikt mit Kosovo, der alleine in 2023 einiges an Eskalationspotenzial hatte. Das sind zwar dann keine direkten Hürden, Hemmnisse, aber das verunsichert die Unternehmen dann doch und ist am Ende so ein Punkt, dass selbst wenn es ein gutes Angebot oder einen spannenden Lieferanten gibt, entscheidet man sich dann vielleicht manchmal doch für eine andere Option.
Herr Gaber, Sie haben sich mit einer Studie zum Thema Sourcing-Chancen auf dem Westbalkan beschäftigt. Was haben Sie da rausgefunden?
Zum einen wahrscheinlich das Wichtigste, dass die Region zunehmend in die Lieferketten deutscher Betriebe und auch EU-Betriebe integriert ist. Und gleichzeitig, da hat man es auch gesehen, dass es schon vor Covid der Fall war, dass deutsche Unternehmen bei Investitionen in den Westbalkan verstärkt im Blick haben. Gerade als Produktionsstandort für Europa nach dem Motto Local for Local, also Produktion in Europa für Europa, was dann häufig auch unter das Stichwort Nearshoring fällt. Dann haben wir noch entdeckt, dass, auch wenn wir ständig vom Westbalkan sprechen, dass die Länder ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Stärken haben. Das macht es aber auch gerade so spannend. Ich habe da ein paar Beispiele auch mitgebracht, zum Beispiel für die Holzverarbeitung oder die Möbelindustrie ist Bosnien-Herzegowina ein sehr spannendes Land. Die halbe Landfläche ist mit Wald bedeckt, also man hat eine sehr, sehr gute Rohstoffbasis. Und dann kommt noch hinzu, dass es vor Ort viele Unternehmen mit Know-how gibt. Das sind die einen, die in großen Mengen produzieren für ein skandinavisches Möbelhaus. Andere wiederum produzieren ganz hochwertige Designerware. Das sind dann Produkte, die selbst auf internationalen Messen wie der IMM in Köln herausstechen und Designpreise gewinnen. Das Angebot geht aber auch schon darüber hinaus, also bis zu ganzen Fertighäusern in Holzbauweise.
Und was ist mit den anderen Ländern des Westbalkans?
Wenn man dann so ein bisschen weiter reist durch die Region Albanien, sehr spannender Standort für die Bekleidungs- und Schuhindustrie. Da gehen derzeit noch fast alle Ausfuhren nach Italien, weil bekannte italienische Modelabels, die man auch von internationalen Aufstiegen durchaus kennt, in Albanien fertigen lassen. Und wenn wir dann wieder so den Schwenk durch die Region machen in Richtung Kosovo, da ein ganz anderes Bild, da steht die Industrie weniger im Fokus. Kosovo hat eine sehr junge Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter von circa 35 Jahren und die sind sehr digital unterwegs, sehr sprachbegabt. Nirgendwo sonst in der Region habe ich so viel Deutsch gehört wie auf den Straßen in Pristina. Da spielt dann eher die IT-Branche eine ganz herausragende Rolle. Vor allem für Softwarelösungen ist das natürlich dann ein super spannendes Land. Und selbst Deutschlands wertvollstes Startup, Celonis, die haben einen Marktwert von über 10 Milliarden US-Dollar, selbst die haben schon ein Büro in Pristina. Und wenn man dann wieder zum Beispiel in die Industrie geht und sich die Automobilindustrie ansieht, dann findet man da ganz attraktive Optionen in der Region, zum Beispiel in Nordmazedonien und Serbien, wo richtige Cluster für die Zulieferindustrie entstanden sind, auch Bosnien-Herzegowina.
Das klingt sehr vielfältig.
Also grundsätzlich ist die Palette ziemlich breit, die wir am Westbalkan sehen. Also es ist von kleinen Kunststoffkomponenten für den PKW über Himbeeren bis hin zu hochkomplexen Borddisplays oder ganzen Straßenbahnen. Ich glaube, dass in fast jedem PKW aus Deutschland auch Komponenten vom Westbalkan verbaut sind. Das sieht man jetzt so über die letzten Jahre, dass der Technologiefokus zunimmt. Es gibt mittlerweile auch Online-Spiele. Also wenn Sie gerne Online-Spiele spielen, dann besteht auch da die Möglichkeit, dass das Spiel tatsächlich hier in der Region entwickelt wurde. Ich habe das Thema Borddisplays angesprochen, hochkomplexe Produkte für die Automobilindustrie. Man merkt einfach diesen stärkeren Fokus auf technologiebasierte Produktion. Aber ganz grundsätzlich, wenn man es umfasst, auch beim ungenutzten Potenzial, die Beschaffungsmöglichkeiten in einer Vielzahl von Branchenbereichen, Metallverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Holzverarbeitung, Bekleidungs- und Schuhindustrie, Autozulieferindustrie, hatte ich erwähnt, aber tatsächlich auch in der Landwirtschaft und im IT-Bereich, das muss man alles sehr breit auch denken.
Sie haben vorhin von Himbeeren gesprochen. Die sind wirklich ein Exportschlager, oder?
Ja, das klingt so banal mit dem Thema Himbeeren. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man in den Supermarkt geht in Deutschland und Himbeeren kauft, vor allem jetzt, also die gefrorenen Himbeeren, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr groß, dass die Himbeeren irgendwo auf dem Westbalkan gepflückt wurden.
Gibt es da noch mehr Überraschendes?
Vielleicht noch so ein Produkt, das mir immer noch im Kopf geblieben ist, ist ein E-Bike. Es war eine Sonderanfertigung für den Fußballer Cristiano Ronaldo, hergestellt in Bosnien-Herzegowina, auch für ein deutsches Unternehmen, also auch eine Zulieferung. Und das hat mir dann auch nochmal so gezeigt, was alles möglich ist und wie groß eigentlich das Spektrum ist und wie weit man manche Bereiche denken muss. Weil auch dieses E-Bike, wenn man es so sieht, der Rahmen ist ja im Prinzip Metallverarbeitung, nur dann vielleicht etwas anders gedacht. Tatsächlich gibt es da viele Hidden Champions, wenn man es vielleicht so nennen will, in der Region, wo man sich denkt, was, das ist irgendwie hier auf dem Westbalkan. Ich war vor 2 Jahren im Kosovo, da steht eine der größten Matratzenfabriken der Welt. Und ich war beeindruckt nicht nur von der Größe, sondern dass im Unternehmen auch fast nur Maschinen und Anlagen made in Germany standen. Also dieses Zusammenspiel, größte Fabrik und alles made in Germany, war schon sehr beeindruckend.
Kann man das Interesse am Westbalkan auch an Zahlen ablesen?
Können wir, klar. Also die Betriebe in der Region, ich habe es erwähnt, sind mittlerweile gut in die Lieferketten der deutschen Betriebe integriert, auch in die Lieferketten der EU-Betriebe. Und so hat sich zum Beispiel der Handel zwischen der Region und Deutschland in den letzten 7, 8 Jahren verdoppelt, liegt bei mittlerweile über 16 Milliarden Euro. Die Region wickelt jetzt 14-15% ihres Außenhandels mit Deutschland ab und 60% mit der EU. Und wir merken zunehmend, dass auch bei den Investitionen, die aus Deutschland kommen, der Westbalkan verstärkt im Fokus ist. Wir haben das mal ausgerechnet, das ist wirklich sehr konservativ gerechnet, dass deutsche Unternehmen rund 3,5 Milliarden Euro bislang in der Region investiert haben und wohl so um die 120.000 Arbeitsplätze geschaffen haben.
Jetzt fragen sich viele, wäre der Westbalkan vielleicht sogar eine Alternative zu China?
Da sollte man sich zuerst die Verhältnisse ansehen. Auf dem Westbalkan leben rund 18 Millionen Menschen, also wenn wir jetzt alle 6 Länder zusammenrechnen. China ist rund 80 Mal größer und die Wirtschaftsleistung von China wahrscheinlich 150 Mal größer. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Welten und ganz andere Dimensionen. Das heißt, am Ende kommt es sehr darauf an, welches Produkt man beschaffen möchte und in welchen Mengen. Wenn jetzt ein international agierender Konzern kommt und sagt, er möchte seinen Einkauf auf den Westbalkan konzentrieren, da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist eher gering. Aber für einen deutschen Mittelständler kann der Westbalkan absolut eine Option sein. Die Struktur der Unternehmen dort mit Familien- und inhabergeführten Betrieben ist, würde ich sagen, sehr ähnlich unserer Struktur in Deutschland. Das kann dann gut funktionieren. Häufig sehen die Unternehmen den Westbalkan auch als Ergänzung zu China. Das heißt dann oft China plus eins, China plus one. Und der Westbalkan ergänzt dann in der Beschaffung. Ist also nicht wirklich eine Alternative, aber eine Ergänzung.
Soweit also spannende Insider-Einblicke von Martin Gaber, Korrespondent für GTAI in Belgrad. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich lassen jetzt schon die Himbeeren nicht mehr los. Einen herzlichen Dank also nach Belgrad. Ebenso bedanken wir uns bei Olaf Holzgräfe für das Interview zur generellen Situation der Beschaffungsmärkte und die Herausforderungen für Einkäufer. Das war der Weltmarkt-Podcast zum Thema Beschaffung. Wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback, Ihre Anregungen und Fragen. Unseren Kontakt finden Sie in den Shownotes. Übrigens, in unserer Folge vom März 2023 hatten wir uns schon mit Beschaffungsmärkten von seltenen Erden beschäftigt. Bei gtai.de finden Sie noch viel mehr zum Thema Lieferketten und Beschaffung. Schon mal als Ausblick, im Laufe des Jahres 2024 werden sich Expertinnen und Experten von Germany Trade and Invest unter anderem ganz besonders mit dem Beschaffungsmarkt Indien beschäftigen. Herr Holzgräfe vom BME hat ja schon auf die Bedeutung von Indien hingewiesen. Den nächsten Weltmarkt-Podcast gibt es Ende Februar. Wir nehmen den Internationalen Frauentag zum Anlass, um mit Unternehmerinnen zu sprechen, die zum Teil sehr schwierige Märkte erschließen. Bis dahin, alles Gute, Ihr Team vom Weltmarkt-Podcast.